Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Willkommen. Der Name Jammatu dürfte vielen Menschen lange kein Begriff gewesen sein. Jetzt ist das womöglich anders. Gegen diese radikal-islamistische Vereinigung ist die Polizei am Donnerstag mit einer groß angelegten Razzia vorgegangen. Kurz zuvor hatte Berlins Innensenator Geisel die Gruppe verboten. Christoph Reinhardt aus der landespolitischen Redaktion mit Einzelheiten.
2 Jahre lang habe der Verfassungsschutz das Verbot vorbereitet, berichtete der Berliner Innensenator Andreas Geisel nach dem Großeinsatz. Es sei ein Signal an alle religiösen Extremisten, dass der Staat keine Räume dulde, in denen Terror propagiert werde.
Jammatu alias Tauhid Berlin lehnt zentrale Pfeiler des Grundgesetzes, wie zum Beispiel das Rechtsstaats- und Demokratieprinzip, ab. Die Vereinigung verachtet Menschen, die einen anderen Glauben oder gar keinen Glauben haben, und billigt deren Tötung. Sie unterstützt die Taten des IS und wirbt für deren Ansichten. Von der Jammatu Berlin alias Tauhid Berlin geht eine permanente Gefährdung für die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung aus. Dieser Gefährdung kann nur mit einem vollständigen Verbot begegnet werden.
Man sei mit einem massiven Aufgebot gegen die 19 bekannten Vereinsmitglieder vorgegangen, auch weil man von Widerstand habe ausgehen müssen. 850 Beamte durchsuchten dabei insgesamt 26 Objekte, darunter 2 in Brandenburg, vor allem die Wohnungen der Vereinsmitglieder. Zwar berichtete der Innensenator von einzelnen Widerstandshandlungen, größere Probleme gab es aber offenbar nicht. Festnahmen sind keine bekannt, Waffen wurden nicht gefunden. Die Wohnungen wurden durchsucht und Beweismittel mitgenommen, sie werden jetzt ausgewertet. Die Gruppe habe anfangs offen, unter anderem im Stadtteil Wedding, Flyer verteilt, berichtete Innenstaatssekretär Thorsten Ackmann, und eine Internetseite betrieben.
Die Gruppe geht etwa davon aus, dass die große Schlacht, das ist ein Zitat, dass die große Schlacht noch kommen werde, dass, und auch das ist ein Zitat, Polizisten die Köpfe abgeschnitten werden. Und in einem Gebet heißt es an einer Stelle, lasst ihre Flugzeuge abstürzen. Gemeint sind damit die Flugzeuge, die wir alle täglich eigentlich nutzen.
Offenbar habe die Gruppe versucht, die Lücke zu schließen, die 2017 nach dem Verbot des extremistischen Moscheevereins Fusilet 33 entstanden sei. Dort verkehrte der spätere Attentäter vom Breitscheidplatz, ebenso wie das geistliche Oberhaupt des nun verbotenen Vereins. Der Verein habe aus einer Männer- und einer Frauengruppe bestanden, so die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes, und unter anderem eine Heiratsvermittlung für radikale Islamisten betrieben. Die Innenverwaltung prüfe jetzt auch die Möglichkeiten von Abschiebungen, sagte der Innenstaatssekretär.
Informationen waren das von Christoph Reinhardt aus der landespolitischen Redaktion. Im August des Jahres 2015 ging in Nauen im Havelland eine Sporthalle in Flammen auf. Dort sollten Flüchtlinge unterkommen. Rechtsextreme Täter hatten den Brand gelegt, um eben jene Unterbringung zu verhindern. 5,5 Jahre nach der Tat ist der Drahtzieher, der frühere Nauener NPD-Stadtverordnete Mike Schneider, immer noch nicht rechtskräftig verurteilt. Und das bleibt doch erstmal so. Denn der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat heute auch das 2. Urteil des Potsdamer Landgerichts aufgehoben, wenn auch nur zum Teil. Aus Potsdam berichtet Lisa Steger.
Im Oktober vorletzten Jahres hatte das Potsdamer Landgericht den Angeklagten wegen der Brandstiftung und anderer Taten zu mehr als 9 Jahren Haft verurteilt. Unter anderem hatte Schneider das Auto eines Polen in Brand gesteckt, Hakenkreuze geschmiert und eine wütende Menschenmenge angeführt, die eine Bürgerversammlung störte, in der über die Unterbringung von Flüchtlingen beraten wurde. Für diese Taten gab es Einzelstrafen, aus denen, wie in solchen Fällen üblich, eine Gesamtstrafe gebildet wurde. Nach den Worten der Bundesrichter hat das Potsdamer Landgericht dabei handwerkliche Fehler gemacht. Das Landgericht muss also zum 3. Mal einen Prozess gegen Mike Schneider führen. Die Brandstiftung liegt inzwischen 5,5 Jahre zurück. Einen Termin für den 3. Prozess im Potsdamer Landgericht gibt es noch nicht. Nach Ansicht des Verteidigers werden diesmal wenige Verhandlungstage ausreichen. Denn dass Schneider die Taten begangen hat, stellt auch der BGH nicht in Frage. Es ist bereits das 2. Mal, dass der BGH in Sachen Schneider einschreitet. Das erste Urteil vom Februar des Jahres 2017 hatte der BGH komplett aufgehoben, weil ein Schöffe befangen gewesen war. Mike Schneider, der einen Sachschaden von, laut BGH, knapp 4 Millionen Euro anrichtete, bleibt also vorerst auf dem freien Fuß. Knapp 3 Jahre saß er bereits in Untersuchungshaft. Wegen überlanger Verfahrensdauer hat das brandenburgische Oberlandesgericht vor gut 2 Jahren seine Entlassung verfügt. Schneiders Komplizen sind seit geraumer Zeit rechtskräftig verurteilt. Über den Schadensersatz wird ein Zivilprozess entscheiden, der eigentlich vor knapp einem Jahr ebenfalls im Potsdamer Landgericht beginnen sollte. Das Gericht hat den Prozess bereits zweimal verschoben. Auch hierfür gibt es noch keinen neuen Termin.
Soweit RBB-Reporterin Lisa Steger. Ende 2022 soll Schluss sein. Dann müssen auch die dann verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz. Folge der Energiewende Deutschlands nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima in Japan. Diesen Abschalttermin hat die AfD im Brandenburger Landtag wieder in Frage gestellt. Sie sagt, erneuerbare Energien könnten nicht garantieren, dass auch wirklich immer genügend Strom zur Verfügung steht. Damit steht die AfD im Potsdamer Landtag aber allein da. Mehr von Landespolitikreporter Nico Hecht.
Die AfD warnt, bei Dunkelflauten droht den Brandenburgern der Strom auszugehen. Also wenn mehr als 48 Stunden lang ohne Sonne und Wind Photovoltaikanlagen und Windräder nicht genug Energie liefern können. Das zeige, meint Steffen Kubicki von der AfD.
Die Energiewende ist gescheitert. Die einseitige Forcierung der erneuerbaren Energien bedroht die Energiesicherheit. Lassen Sie uns vielmehr das Augenmerk auf neue Technologien richten, welche radioaktive Abfälle verwerten.
Kubicki meint Energiegewinnung durch die Aufbereitung alter atomarer Brennstäbe. Das sei besser, als sie etwa in der Lausitz zu verbuddeln, denn das wäre eine Option bei der aktuellen bundesweiten Suche nach einem möglichen Endlager für Atommüll. Die AfD will kein Endlager in Brandenburg. Paradox nennt das Helmut Bartel im Landtag und der SPD-Abgeordnete erinnert, welche Probleme europäische Aufbereitungsanlagen in La Hague und Sellafield machen.
Allein diese beiden Aufbereitungsanlagen leiten jeden Tag 10 Millionen Liter radioaktives Wasser in die Irische See und den Ärmelkanal. Wo wollen Sie denn das Wasser hier in Brandenburg hernehmen und wo wollen Sie es denn hinleiten? Wollen Sie die Aufbereitungsanlage an die Ostsee stellen?
Allerdings fragt auch Philipp Zeschmann von BVB Freie Wähler, wie sicher ist der Strom in Brandenburg? 18.000 Megawatt Nennleistung würden die Kraftwerke aktuell liefern, aber 70% davon seien vom Wetter abhängig.
Auf jeden Fall ist es so, dass wir, wenn wir die sogenannte Dunkelflaute wirklich einmal haben, ungefähr 12.000 Megawatt von den 18.000 Megawatt nicht mehr zur Verfügung haben.
Die AfD warnt deswegen, Brandenburg müsste bei Dunkelflauten künftig Strom importieren, um Energie zu garantieren. Wirtschafts- und Energieminister Jörg Steinbach, SPD, argumentiert dagegen. Der Stromanteil der Erneuerbaren liege zwar in ganz Deutschland schon bei 50%, in Brandenburg rechnerisch sogar bei 90%. Gleichzeitig nehmen die Stromausfälle aber nicht zu, sondern deutlich ab.
Die Energieversorgung in Brandenburg ist und bleibt sicher.
Um das weiter zu gewährleisten, setze die Landesregierung auf moderne Gaswerke, Speicherlösungen und Wasserstoffstrategien. Die aber seien Sache der Forschung. Die Politik müsse für die Anpassung des Stromnetzes sorgen.
Der Landtag in Potsdam diskutiert mögliche Dunkelflauten. Der Bericht war von Nico Hecht. Einer der Hauptverdächtigen der rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln wird offenbar erneut angeklagt. Nach Informationen von RBB24 Recherche wird die Generalstaatsanwaltschaft Berlin den mehrfach vorbestraften Neonazi Sebastian T. zum zweiten Mal wegen rechtsextremer Schmierereien anklagen. RBB-Reporter Jugol.
Bereits Ende Januar hat die Generalstaatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen Sebastian T. und drei weitere Komplizen im Alter von 37 bis 39 Jahren wegen Sachbeschädigung erhoben. Insgesamt geht es um 24 Fälle, bei denen die drei Tatverdächtigen in wechselnden Kombinationen Aufkleber mit dem Hess-Konterfei und Parolen wie »Es war Mord« an Bushaltestellen, Lichtmasten und Schaufenstern in Charlottenburg, Spandau und Neukölln angebracht haben sollen. Die Taten ereigneten sich nach Auskunft der Generalstaatsanwaltschaft bereits im Sommer 2017. Sebastian T. und der Neonazi Thilo P. müssen sich bereits seit August 2020 in einem weiteren Verfahren wegen Hess-Schmierereien vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten. Die beiden gelten den Ermittlern seit langem als Hauptverdächtige in der Neuköllner Anschlagsserie, die seit 2013 mehr als 70 Straftaten umfasst, darunter 23 Brandstiftungen.
RBB-Reporter Jo Koll berichtete. Diese Nachricht dürfte die Euphorie der Aktivisten hinter dem Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen, womöglich bremsen. Denn eine Mehrzahl der Berlinerinnen und Berliner lehnt die Enteignung großer Wohnungskonzerne ab. Das hat eine Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag der Berliner CDU ergeben. Thorsten Gabriel.
Einen Tag vor dem Start der Unterschriftensammlung für das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen, präsentieren die Christdemokraten Zahlen, die belegen sollen, dass die Enteignung von Wohnungskonzernen nicht mehrheitsfähig ist. Der repräsentativen Umfrage zufolge stimmen 36% der Befragten für mögliche Enteignungen, 51% aber lehnen sie ab. Das Volksbegehren sei ein frontaler Angriff auf die Mitte der Gesellschaft, urteilt CDU-Landeschef Kai Wegner. Die Wohnungskrise könne nicht gegen, sondern nur miteinander gelöst werden. Er verweist auch darauf, dass im Falle von Enteignungen wahrscheinlich hohe Milliardenbeträge an Entschädigungen gezahlt werden müssten. Das Geld könne sinnvoller eingesetzt werden.
Unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel berichtete. Und so schnell kann es gehen. Anfang letzter Woche haben wir noch bei Minusgraden vor uns hingebibbert. Und in den vergangenen Tagen ist dann auf einmal der Frühling ausgebrochen. Und die Menschen sind unterwegs. Draußen, in Schrebergärten, in Parks. Inforadio-Reporterin Lena Petersen hat sich in Kreuzberg umgesehen.
Die Gartensaison ist eröffnet. Im Schrebergarten gleich neben dem Park am Gleisdreieck werden schon die Schaufeln geschwungen. Der Berliner Skender bringt seine frisch gepachtete Parzelle auf Vordermann.
Auf einmal ist es 20 Grad wärmer und ist es einfach schön. Dann können wir noch früher loslegen, damit ich im Sommer hier dann schön grillen kann. Wir sind hier mitten im City und trotzdem haben wir eine grüne Oase, ist wunderschön.
Im Garten ist es ruhig. Im Park am Gleisdreieck herrscht reger Betrieb. Die Menschen nutzen die frühlingshaften Temperaturen, um zu joggen, Skateboard zu fahren oder einfach im Grünen zu sitzen.
Wir sind heute extra hergekommen, damit die Kinder eine Runde Fahrrad fahren können und Inline-Skates fahren können.
Wir machen uns einen schönen Tag in der Sonne.
Hier und da wird es im Park auf einigen Wegen etwas eng. Henriette ist mit ihren 3 Kindern auf dem Spielplatz und findet die Zahl der Menschen unproblematisch.
Ich finde, da muss sich jeder eigenverantwortlich verhalten und aufpassen, dass er nicht zu sehr mit den anderen zusammenrückt. Trampoline und so, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da kommen die Kinder insbesondere sich näher. Aber im Übrigen ist es gerade total schön, auf gewissen Abstand trotzdem eben auch mal wieder ein paar Menschen zu sehen.
Julia sieht das anders. Gestern war sie schon im Treptower Park unterwegs. Da war es ihr viel zu voll.
Wahrscheinlich wären mehr Kontrollen irgendwie ratsamer. Also ich würde mir wünschen, dass es von den Menschen selber kommt, dass sie denken, ach ja, okay, es ist schön, alle wollen irgendwie raus, aber trotzdem Abstand zueinander. Aber das scheint irgendwie nicht zu funktionieren, leider.
Das bedauern auch andere Parkbesucher. Heute genießen sie trotzdem das Wetter und suchen sich ihr eigenes Plätzchen in der Sonne.
Inforadio-Reporterin Lena Petersen hat sonnenhungrige Berlinerinnen und Berliner in Kreuzberg getroffen. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober, zu hören auch als Podcast.
Inforadio Podcast.